Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die Feiertage und der Jahreswechsel sollten für einen harten Lockdown genutzt werden, um die Zahl der Neuinfektionen zu verringern, heißt es in einer Stellungnahme der Wissenschaftsakademie Leopoldina. Die Schulpflicht sollte ab 14. Dezember aufgehoben werden und ab 24. Dezember sollte bis mindestens 10. Januar in ganz Deutschland das öffentliche Leben weitgehend ruhen. Wir sprechen gleich über die Stellungnahme, stellen dann ein neuartiges Verfahren zur Speicherung von Wasserstoff vor und blicken auf die Wiederansiedlung der europäischen Auster in der Nordsee. Am Mikrofon der Sendung heute Uli Blumenthal. Die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina fordert heute in einer Stellungnahme, die Feiertage und den Jahreswechsel für einen harten Lockdown zu nutzen, heißt es in dem von 28 Wissenschaftlern unterzeichneten Appell, darunter auch Dr. Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. Und ich habe sie heute Nachmittag gefragt, warum jetzt dieser dringende Appell der Wissenschaftsorganisationen an die Politik zur Eindämmung der Corona-Pandemie.
Es scheint immer noch keine Klarheit zu geben über folgenden Punkt. Es ist wesentlich einfacher, Covid zu kontrollieren, wenn die Fallzahlen niedrig sind. Die Fallzahlen sind derzeit zu hoch. Sie sind am Limit der Kapazitätsgrenze der Krankenhäuser. So kann man langfristig nicht weitermachen. Und ich denke, es ist Zeit, dass man sich eine alternative Strategie überlegt. Es liegt auf der Hand, dass niedrige Fallzahlen nur Vorteile haben. Hohe Fallzahlen haben keinen einzigen Vorteil. Das übliche Missverständnis, was ich oft höre, und das möchte ich deswegen hier einmal wiederholen, ist, wenn wir höhere Fallzahlen erlauben, könnten wir uns Lockerungen erlauben. Genau das Gegenteil ist der Fall. Das ist so ähnlich, ich versuche mal ein Fußballbeispiel zu nehmen, wie wenn man auf dem Fußballplatz ist und dann haben wir eine Mannschaft, die gegen dieses Virus Fußball spielt. Je mehr Viren in dieser gegnerischen Mannschaft sind, desto schwieriger ist es, die abzuwehren. Je weniger, je kleiner die gegnerische Mannschaft ist, desto leichter ist es, deren Angriffe abzuwehren und die Ausbreitung dieser Viren einzudämmen.
Sie haben angesichts der hohen Zahl von Neuinfektionen für einen harten Lockdown sich in dieser Ad-hoc-Stellungnahme ausgesprochen, um diese Zahlen drastisch zu verringern und schlagen ein zweistufiges Verfahren vor. Wie sehen diese beiden Stufen aus?
Die erste Stufe ist, dass erstmal in den 10 Tagen vor Weihnachten allen eine freiwillige Quarantäne ermöglicht wird. Dass jeder, der kann und jeder, der möchte, im Homeoffice arbeiten kann, sofern das irgendwie möglich ist, dass Treffen so weit wie möglich abgesagt werden, Kantinen und alle anderen unnötigen Treffen abgesagt werden. Auf der anderen Seite haben wir im Bereich der Bildung, sowohl an den Schulen, an den Universitäten, auch die Möglichkeit, zumindest überall dort, wo es sozial verträglich ist, auf Zuhausebleiben umzustellen. Ein Vorschlag ist, und das ist vielleicht auch eher informell, vielleicht auch diese Woche vor Weihnachten in den Schulen zu nutzen, um in festen Gruppen eine Projektwoche oder so zu machen. Wir hatten ein so hartes Jahr. Ich denke, den Menschen jetzt diese Freiheit zu geben, es ihnen zu ermöglichen, dass sie vor Weihnachten selbst für sich das Risiko senken, dass sie das Virus zu Weihnachten mitbringen, das ist, glaube ich, ganz arg wichtig. Und die zweite Stufe ist dann ab Weihnachten. Da stellt sich die Frage, was machen wir dort? Weihnachten ist auf der einen Seite ein Risiko, auf der anderen Seite auch eine Chance. Weihnachten ist ein Risiko, weil es natürlich zu neuen Kontakten kommt, die normalerweise nicht stattfinden. Es ist aber auch eine Chance, weil zu Weihnachten ja sowieso erstmal schon die Läden geschlossen sind, viele Menschen zu Hause sind. Es ist eine Zeit, in der man zur Ruhe kommt. Insofern ist es wirklich einfach eine große Chance, sie zu nutzen, um die Fallzahlen runterzubringen.
Was passiert über Weihnachten, wenn wir so weitermachen?
Wir werden ja über Weihnachten nicht so weitermachen. Weihnachten, Neujahr, zwischen den Jahren, das sind Feiertage, da macht man anders weiter. Wir haben das noch nicht erlebt mit Corona. Das können wir als WissenschaftlerInnen nicht vorhersagen, was dort passiert.
Also Sie können nicht sagen, was ist epidemiologisch an den Weihnachtstagen anders und warum ist diese Zeit, um es so zu formulieren, für das Virus eigentlich sehr günstig?
Es kommt wirklich total darauf an, wie die Menschen damit umgehen. Wenn viele Menschen die Gelegenheit und die Chance nutzen, vor Weihnachten 10 Tage in Quarantäne zu gehen oder zumindest ihre Kontakte deutlich zu reduzieren, dann ist Weihnachten eine Chance. Dann kann man sich relativ sicher mit seinen Freunden und mit seinen Familienmitgliedern treffen. Wenn wir diese Möglichkeit und diese Chance nicht nutzen, dann ist es so, dass Weihnachten dem Virus einfach ganz neue Wege öffnet. Und vor allen Dingen diese Kombination Weihnachten-Neujahr ist ja so, dass man zu Weihnachten eine Gruppe von Menschen trifft, dann nach 5 bis 7 Tagen, also nach der Inkubationszeit, trifft man ja oft eine ganz andere Gruppe von Menschen zu Silvester. Und damit öffnet man dem Virus ganz neue Wege, die es vorher nicht hatte. Deswegen ist es essentiell wichtig, dass die Fallzahlen nach Möglichkeit runtergehen, bevor wir Weihnachten und Neujahr vor der Tür haben.
Womit rechnen Sie im schlimmsten Fall ab Januar, wenn es bei den von der Politik geplanten leichten Lockerungen zu Weihnachten und Silvester und bei dem derzeitigen Kontaktniveau bleibt? Was erleben wir dann am Jahresanfang 2021?
Also schlechteste und beste Szenarien kann man immer bis ins Extremum treiben. Das macht wenig Sinn, denke ich. Wenn die Fallzahlen im Januar deutlich hochgehen, dann müssen wir uns sicherlich für Januar, Februar Gedanken darüber machen, ob man dann einen konsequenten Lockdown macht. Wenn über Weihnachten, Neujahr die Chance genutzt wird, die Fallzahlen runterzubringen, dann kann es genauso gut sein, dass wir eine deutliche Entspannung sehen. Insgesamt wird der Januar und Februar nicht ganz einfach werden, einfach weil das die ganz typische Saison ist für Coronaviren. Aber wir sehen in den Modellrechnungen, wir sehen aus ganz logischen, einfachen Überlegungen, wenn die Fallzahlen erst einmal unten sind, dann wird die Kontrolle so viel einfacher, weil sich die Gesundheitsämter auf die verbliebenen Infektionsketten konzentrieren können. Das heißt für Gesellschaft, für Wirtschaft, für das Wohlbefinden, für die Kontakte. Es ist wirklich in allen Aspekten gut, die Fallzahlen deutlich runterzubringen, weil wir dann mehr Freiheiten haben können. Nicht wie vor Corona, aber doch zumindest wesentlich mehr, als wir sie jetzt in diesem sogenannten Lockdown-Light haben.
Die Leopoldina fordert in der Stellungnahme langfristige politische Einigung auf ein klares, mehrstufiges, bundesweit einheitliches System von Regeln. Wie muss oder wie soll das aussehen?
Das sollte im Prinzip so aussehen, wie wir auch im Sommer oder im Frühsommer schon drüber gesprochen hatten. Da wurden ja diese Obergrenzen von 35 bzw. 50 festgelegt. Im Herbst sind dann die Fallzahlen ganz langsam über diese Grenzen rüber gelaufen, ohne dass konsequent gegengesteuert wurde. Diese Grenzen sollte man ernst nehmen und sich überlegen, mit welchen Maßnahmen man dafür sorgt, dass man nicht wieder in eine derart unkontrollierte Ausbreitung des Virus kommt. Dann können wir langfristig die Fallzahlen niedrig halten. Es ist wirklich ein Entweder-Oder. Es gibt da keinen dazwischen. Es gibt keinen mittleren, leichten Weg. Entweder die Fallzahlen sind niedrig, die Ausbreitung ist unter Kontrolle, oder die Fallzahlen sind außer Kontrolle und wir müssen uns massiv einschränken, allein um so ein Niveau zu halten, wie wir es jetzt haben. Das ist so ein bisschen wie bei einem Feuer. Entweder man hat es unter Kontrolle oder es ist außer Kontrolle geraten. Es so halb unter Kontrolle zu halten, das funktioniert halt einfach nicht.
Sie persönlich appellieren ja seit Monaten für stärkere Einschränkungen, für einen starken, für einen begrenzten, harten Lockdown. Glauben Sie daran, dass die Politik vor Weihnachten noch entsprechende harte Maßnahmen beschließen und dann durchsetzen wird?
Das wird sehr von den Menschen und von der, sag mal, Dynamik hier im Land abhängen, was da beschlossen wird. Aus meiner Sicht, was ich erfahre, ist es so extrem schwierig zu kommunizieren, dass Fallzahlen, die niedrig sind, so viel einfacher kontrollierbar sind. Es ist viel einfacher zu kommunizieren, dass die Krankenhäuser an einem Kapazitätslimit sind. Aber es gibt gar keinen Grund, an diesem Kapazitätslimit zu bleiben, weil spätestens dort müssen wir stabilisieren. Und diese Stabilisierung ist so extrem schwierig. Wenn die Fallzahlen erstmal einmal unten sind, dann ist eben diese Stabilisierung auf niedrigem Niveau viel, viel einfacher. Das ist etwas, was ich ja schon seit einigen Wochen sage. Aber ich hatte auch gesagt, das sage ich ganz offen, ich hatte auch sehr gehofft, dass der Lockdown-Light ausreichend wäre, die Fallzahlen zu senken. Leider haben wir jetzt gesehen, dass das nicht der Fall war.
Sagt Dr. Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. Ich habe mit ihr über die Empfehlung der Wissenschaftsakademie Leopoldina für einen harten Lockdown über die Feiertage gesprochen.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Wasserstoff gilt als Erdöl der Zukunft. Es soll Autos, Flugzeuge und Schiffe antreiben und Häuser beheizen. Und das alles weitgehend klimaneutral. Bislang aber lässt sich Wasserstoff nur aufwendig speichern in Druck- oder Flüssigtanks. Vor einigen Jahren präsentierte eine Firma aus Erlangen deshalb die Idee, Wasserstoff chemisch zu binden wie gewöhnliches Öl. Was daraus geworden ist? Frank Rothelüschen hat in Erlangen nachgefragt.
Das ist jetzt der Container, der sich gerade in der Inbetriebnahme befindet zur Auslieferung nach Finnland. Sie sehen also hier unser Inbetriebnahmeteam und hier unsere Automatisierungstechniker, die sich um die Software kümmern.
Eine Werkhalle in Erlangen, sie gehört zu Hydrogenious, einem noch jungen Unternehmen. Am Container, vor dem Chefingenieur Kaspar Pelz gerade steht, herrscht einige Betriebsamkeit. Ein Mitarbeiter hockt vor seinem Laptop und analysiert Messwerte. Im Containerinneren inspiziert sein Kollege ein Gewirr an Rohrleitungen, das diverse Tanks und Reaktoren verbindet. Die Zeit drängt. Bald soll die Anlage auf ihre Reise nach Nordeuropa gehen.
Die wird in Finnland eine Wasserstofftankstelle mit Wasserstoff versorgen. In vermutlich 3 Wochen dann sind die Tests abgeschlossen und so, und dann wird die ausgeliefert.
Die Anlage dient zur Speicherung von Wasserstoff. Für gewöhnlich wird das Gas in Drucktanks gespeichert oder verflüssigt bei minus 250 Grad Celsius. Doch beides ist mit hohem Aufwand verbunden und nicht gerade effizient, meint Kaspar Petz. Deshalb entwickelt seine Firma ein neues Konzept. Der Wasserstoff wird chemisch gespeichert.
LOHC steht für Liquid Organic Hydrogen Carriers, also übersetzt flüssige organische Wasserstoffträger. Wir nehmen diesen Wasserstoff her und binden ihn chemisch an diese Trägerflüssigkeit. Und diese Trägerflüssigkeit, das ist ein Öl, die können Sie wie jedes andere Öl lagern und transportieren.
Die Idee spukt zwar schon seit Jahrzehnten in der Fachwelt herum, nur mangelte es an einem geeigneten Öl. Doch im Jahr 2009 nahm sich ein Doktorand der Uni Erlangen der Sache an, Daniel Teichmann.
Und der hat organische Trägerflüssigkeiten identifiziert, die sich insbesondere für den kommerziellen Einsatz auf sehr großen Skalen sehr gut eignen. Und mit diesen Trägerflüssigkeiten arbeiten wir heute noch.
2013 gründete Daniel Teichmann die Firma Hydrogenious. Neben dem richtigen Öl spielen aber noch weitere Faktoren eine Rolle. Geeignete Katalysatoren etwa, also Reaktionsbeschleuniger. Einer ist nötig, um den Wasserstoff ans Öl zu binden. Ein anderer, um ihn wieder aus dem Öl herauszukriegen.
Das ist dann der eigentliche Kernbereich unserer Technologie. Dabei wird sowohl der Wasserstoff in sehr hoher Reinheit freigesetzt, als auch die Trägerflüssigkeit nicht zerstört. Denn würden wir sie zerstören, müssten wir die ständig austauschen, hätten wir nichts gewonnen.
Einige hundert Mal lässt sich das Spezialöl mit Wasserstoff B und wieder entladen, sagt Petz. Erst dann muss es ausgetauscht werden. Doch es gibt ein Manko. Um den gespeicherten Wasserstoff aus dem Öl herauszubekommen, braucht es hohe Temperaturen, also viel Energie.
Das ist etwa ein Drittel dessen, was ich in Form von Wasserstoff nachher erzeuge. Und wir bieten verschiedene technische Konzepte dafür an. Entweder die Energie wird klassisch über Elektrizität bereitgestellt, dann natürlich am liebsten auch regenerativ. Wir können aber auch einen Teil des Wasserstoffs, den wir erzeugen, in speziellen Brennereinheiten verbrennen, um diese Energie bereitzustellen. Dann haben wir ein autarkes System, das keinen zusätzlichen Anschluss braucht.
Dafür wird beim Speichern des Wasserstoffs Wärme frei, Wärme, die sich nutzen lässt, etwa fürs Heizen. Der große Vorteil der Technologie ist ihre Speicherdichte.
Das ist ungefähr ein Faktor 5, also wir können im gleichen Volumen das Fünffache an Wasserstoff speichern wie mit Drucktechnologie.
In Zahlen, um 1 Kilogramm Wasserstoff zu speichern, braucht es bislang eine Druckflasche, die so groß und schwer ist wie ein Mensch. Bei der LOHC-Technologie reicht dafür ein tragbarer 20-Liter-Kanister. Zwar ist die Energiebilanz bei der Druckspeicherung günstiger und sie ist dann von Vorteil, wenn relativ kleine Mengen über nicht allzu große Strecken transportiert werden. Doch bei großen Mengen und langen Transportwegen sei die LOHC-Technik wirtschaftlicher, meint Kaspar Petz. Denn das Speicheröl lässt sich platzsparend mit gewöhnlichen Tanklastern transportieren oder auch mit Zügen und Schiffen. Im Wasserstofftransport scheint also das interessanteste Einsatzfeld der Technologie zu liegen. Die Vision?
Ich habe eine Quelle, da kann ich 5 bis 10 Tonnen Wasserstoff pro Tag bereitstellen, die in das Material einspeichern und verteile es von da aus auf mehrere Abnehmer, zum Beispiel Tankstellen für Busflotten, die jeweils dann 1 bis 2 Tonnen pro Tag brauchen.
An jeder Tankstelle steht dann ein Aggregat wie jenes in Erlangen, das den Wasserstoff wieder aus dem Öl herausholt. Erste Pilotanlagen sind bereits installiert. Pro Tag können sie einige Dutzend oder auch ein paar 100 Kilogramm Wasserstoff bewältigen. Doch nun plant Hydrogenious deutlich größere Anlagen mit Kapazitäten von einigen Tonnen. Die Zeichen stehen offenbar gut für Petz und seine Leute, denn in der Politik steht das Thema Wasserstoff derzeit hoch im Kurs.
Wir haben ja nicht nur eine nationale Wasserstoffstrategie, es gibt ja auch eine eigene bayerische Wasserstoffstrategie. Es gibt ein immer größer werdendes Interesse an unserer Technologie, aber auch am Thema Wasserstoff insgesamt.
Doch noch hat Hydrogenious ein paar Hausaufgaben zu erledigen. Neben der Hochskalierung der Anlagen stehen unter anderem die Katalysatoren im Fokus. Die nämlich sollen effizienter werden und damit wirtschaftlicher. Und mittlerweile tüfteln auch andere Firmen an der Technologie. So hat das Münchner Start-up H2 Industries die Entwicklung eines brennstoffzellenbetriebenen Binnenschiffs angekündigt, bei dem der Wasserstoff im Spezialöl gespeichert wird.
Gezähmter Wasserstoff. Frank Rothülüschen über eine Erlanger Firma, die ein neuartiges Speicherverfahren für Wasserstoff entwickelt hat. Am Nordseestrand kann man zahlreiche verschiedene Muscheln finden. Eine Art wird aber mit ziemlicher Sicherheit nicht dabei sein, die europäische Auster. Sie ist an unseren Küsten schon vor vielen Jahrzehnten ausgestorben. Mit einem europaweit einzigartigen Wiederansiedlungsprojekt soll sie nun wieder heimisch werden. Thomas Sambol stellt es vor.
Der Borkum-Riffgrund ist ein Naturschutzgebiet im offenen Meer, gut 20 Kilometer von Borkum entfernt. Möwen und andere Meeresvögel sind hier zu Hause, genauso wie Schweinswale, Seehunde und Kegelrobben. Und seit neuestem auch wieder rund 100.000 europäische Austern. Früher gab es solche Muscheln hier draußen in rauen Mengen, erklärt die Meeresbiologin Katrin Prinz vom Bundesamt für Naturschutz.
Geschätzte 21.000 Quadratkilometer allein in der südlichen Nordsee, also fern der Küste, waren mit Austernbänken bedeckt.
Das ist eine Fläche ungefähr so groß wie Hessen. Anders als heute galten die Schalentiere früher nicht nur als Delikatesse, sondern auch als eine Art Grundnahrungsmittel für die Küstenbewohner. Durch intensivere Fangmethoden ist die europäische Auster vor knapp 100 Jahren verschwunden. Nun sollen die flachen, rundlichen Muscheln, die im Schnitt eine Größe von 12 bis 14 Zentimetern erreichen, wieder angesiedelt werden. Aus gutem Grund, so Katrin Prinz.
Austern bilden über viele Generationen Riffe. Und diese Riffe dienen anderen Arten dann als Lebensraum. Das heißt, sie bieten Nahrung oder Laichgrund und sind auch Kinderstube für viele Fischarten. Hinzu kommt, dass die Auster auch eine enorme Menge Wasser filtern kann. Und sie kann damit auch zur Verbesserung der Wasserqualität beitragen. Also Austernriffe haben eine hohe ökologische Wertigkeit.
Die Wiederansiedlung der Austern im Borkum-Riffgrund ist für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ziemliches Neuland. Dort ist die Nordsee rund 30 Meter tief. Dazu kommen Wind und Wellen und die starke Strömung, die, so Bernadette Pogoda vom Alfred-Wegener-Institut, das Ausbringen von 2 Millimeter kleinen, jungen Austern zu einer kniffligen Angelegenheit machen.
Dass wir diese jungen Austern angesiedelt haben in einer Zuchtanlage auf leerem Schalenmaterial. Und dieses Schalenmaterial mit vielen Baby-Austern besiedelt, haben wir dann in Netze gepackt, aus Jutefasern, die sich also selbst unter Wasser dann so nach und nach wieder abbauen. Und die Säcke haben wir von Bord aus mit einer Winde heruntergelassen und dann haben die Taucher unter Wasser die Austern verteilt.
Konkurrenz durch die pazifische Auster, eine eingeschleppte Art, die sich seit vielen Jahren im Wattenmeer breit macht, müssen die Muscheln eher nicht befürchten. Denn die fühlen sich im Flachwasser viel wohler.
Diese Art fällt auch gerne regelmäßig trocken. Das gehört so zu ihrem Lebensrhythmus dazu. Und entsprechend würde sie diese trocken fallenden Gezeitenbereiche natürlich im tiefen Wasser nicht vorfinden.
Die Meeresbiologen wollen nun herausfinden, wie sich das Ökosystem im Borkum-Riffgrund verändert. Nimmt die Artenvielfalt zu, so wie sie es sich erhoffen? Oder wimmelt es dort auch bald von räuberischen Krebsen und Seesternen, wie es jetzt schon im Wattenmeer manchmal der Fall ist?
Wir gehen davon aus, dass sich nach und nach da ein natürliches Gleichgewicht einstellt. Und auch die Krebstiere dorthin anzulocken, ist eben ein wichtiger Punkt. Sie tragen zur Artenvielfalt bei.
Allerdings dauert es viele Jahrzehnte, bis sich ein neues Riff entwickelt hat. Der erste Schritt zur Rückkehr der Schalentiere in die Nordsee ist jedoch gemacht, so Katrin Prinz vom Bundesamt für Naturschutz. Und
dafür müssen noch eine Menge weiterer Austern auch tatsächlich ausgebracht werden, bis die europäische Auster dann auch ihre wichtige Rolle im ökologischen Gesamtgefüge der Nordsee wieder eingenommen hat.
Sagt Katrin Prinz vom Bundesamt für Naturschutz über die Rückkehr der europäischen Auster. Und es war Thomas Sambol über ein europaweit einzigartiges Wiederansiedlungsprojekt in der Nordsee. Was bleibt noch in der Sendung und was fehlt noch? Natürlich die Wissenschaftsmeldungen heute von und mit Michael Stang.
Es gibt Zweifel an der Entdeckung eines neuen Organs im menschlichen Körper. Im Oktober präsentierte ein Krebsforschungsteam aus Amsterdam ein bislang unbekanntes Paar an Speicheldrüsen an der sogenannten Tubenöffnung. Dieses neue Organ befindet sich am Ende einer Verbindung der Paukenhöhle zum Nasenrachenraum und sei erstmals in positronenemissionstomographischen Untersuchungen aufgefallen. Ein Team der Universitätsmedizin Jena, Leipzig und Erlangen bezweifelt nun in einer medizinischen Fachzeitschrift die Existenz dieses Organs. Demnach handelt es sich um eine Anhäufung von kleinen Speicheldrüsen im Nasenrachen, die mindestens seit 1866 bekannt und immer wieder in der Literatur und in Lehrbüchern beschrieben werden. Der Mount Everest ist höher als bislang bekannt. Der höchste Berg der Erde ist jetzt offiziell 86 Zentimeter höher und zwar exakt 8.848,86 Meter. Das teilte Chinas Außenminister Wang Yi heute bei einer Videokonferenz mit. Bislang galt eine gemeinhin akzeptierte Höhe von 8.848 Metern, die von indischen Forschenden aus den 1950er Jahren stammt. Seither haben mehrere Teams nachgemessen und sind auf jeweils etwas andere Resultate gekommen. Nun haben China und Nepal, auf deren Territorium der Berg steht, erstmals gemeinsam gemessen und berechnet. Der neue offizielle Höhenwert könnte sich nicht nur wegen genauerer Messmethoden geändert haben, sondern auch wegen Verschiebungen tektonischer Platten des starken Erdbebens von 2015 sowie wegen des Abschmelzens der Schneedecke auf dem Gipfel. Frierende Pandabären stehen auf Pferdemist. Seit 2016 hatte ein Team der Chinesischen Akademie der Wissenschaften dutzendfach beobachtet, dass wildlebende große Pandas interessiert an Pferdemist riechen und sich dann damit einreiben. Da dieses Verhalten meist im Winter beobachtet wurde, gingen die Forschenden der These nach, dass dieses Gebaren mit niedrigen Temperaturen zusammenhängen könnte. Im Fachblatt PNAS präsentiert das Team seine Analyse. Demnach führt vor allem frischer Dung zu einem Kälteschutzeffekt, der durch sekundäre Pflanzenstoffe, die in ätherischen Ölen enthalten sein können, ausgelöst wird. Demnach reduziert der Pferdemist bei den Pandas die Aktivität der Kälterezeptoren, mit der Folge, dass die Bären weniger frieren. Auf der internationalen Raumstation kann Weihnachten gefeiert werden. Gestern hat eine Raumkapsel des Unternehmens SpaceX Nachschub für die siebenköpfige Besatzung der ISS gebracht. Neben den Weihnachtsgeschenken und den Zutaten für ein Weihnachtsessen sind auch Experimente und Ausrüstungsmaterial Teil der 2,9 Tonnen schweren Lieferung. Unter den Aleuteninseln könnte sich ein Supervulkan verbergen, denn die Vulkaninseln vor Alaska könnten auf eine unterseeische Magmakammer zurückgehen, die mehrere Inselvulkane speist. Indizien für diese Vermutung eines großen Vulkans hat ein internationales Forschungsteam beim Jahrestreffen der American Geophysical Union präsentiert. Dabei handelt es sich um Hinweise, die sich bei Schwerefeldmessungen, Lava- und Gasanalysen ergeben haben. Die vermutete Magmakammer könnte den Analysen zufolge in bis zu 30 Kilometern Tiefe liegen. Ein trockener April stellt die Weichen für einen Dürresommer. Diese Aussage trifft ein Forschungsteam des Alfred-Wegener-Instituts im Fachblatt NPJ Climate and Atmospheric Science. Die Forschenden hatten gemeinsam mit einer Gruppe des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung die Wetterdaten der vergangenen 140 Jahre in Mitteleuropa analysiert. Dabei sahen sie, dass der April eine Art Schlüsselmonat ist. Ist dieser zu warm und zu trocken, werden die Böden nicht ausreichend mit Wasser versorgt und die dort gespeicherte Feuchtigkeit verdunstet. Damit weist der Boden bereits im Frühling ein Feuchtigkeitsdefizit auf, das bis zum Sommer nicht mehr ausgeglichen werden kann.
Und das waren die Wissenschaftsmeldungen heute von und mit Michael Stang.
Sternzeit. 8. Dezember. Ein Postbeamter startet die Asteroideninflation. Vor 175 Jahren war das Sonnensystem noch übersichtlich. Es gab 11 Planeten, Merkur bis Uranus und 4 Körper zwischen der Mars- und der Jupiterbahn, die wir heute als Asteroiden bezeichnen. Am 8. Dezember 1845 begann ein großer Umbruch unserer kosmischen Heimat. An jenem Tag entdeckte Karl Ludwig Henke von Driesen aus, das heute Drezhdenko heißt, den Asteroiden Astraea. Es war das fünfte Objekt dieser Klasse. Zwischen 1801 und 1807 hatten die Astronomen in schneller Folge Ceres, Pallas, Juno und Vesta entdeckt. Nach 38 Jahren Pause kam Henkes Astraea hinzu. Karl Ludwig Henke, damals 52 Jahre, hatte in verschiedenen Orten als Postbeamter gearbeitet. Dann nahm er seinen Abschied und widmete sich ganz den astronomischen Beobachtungen. Er wollte eine große Sternkarte erstellen, die auch die schwächsten Objekte enthielt. Dabei bemerkte er zunächst Astraea und anderthalb Jahre später noch Hebe, den sechsten Asteroiden. Danach machten sich auch viele andere Astronomen auf die Suche. Es folgten so viele Asteroidenentdeckungen, dass schließlich kein Geringerer als Alexander von Humboldt vorschlug, die Zahl der Hauptplaneten bei 8 zu belassen und die neuen Körper im Sonnensystem nicht wie bis dahin als Planeten, sondern als Kleinplaneten oder Asteroiden zu bezeichnen. Dies war keine Degradierung, sondern eine wissenschaftlich notwendige Neuordnung des Sonnensystems. Vor einigen Jahren ist das auch Pluto widerfahren.
Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat heute im Bundestag die Neuverschuldung verteidigt. Über die Haushaltsdebatte berichtet Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Ein weiteres Thema schwer gebeutelt. Der Deutsche Reiseverband schreibt das Jahr komplett ab. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon der Sendung war heute Uli Blumenthal.